Es riecht nach einer ganz neuen Folge Nudelduft und Spielespaß
mit Stefan und Simon.
Ich sag mal, willkommen zu einer neuen Folge Nudelduft und Spielespaß. Und wir reden heute über die Messe. Ah, nee, das ist doof. Das ist eine schlechte Anmoderation. Warte.
Ja, wir haben ja, am Anfang schneide ich ja eh.
Das ist richtig. Das ist schon mal gut. Simon, willkommen zu einer neuen Folge Nudelduft und Spielespaß, eurem Brettspiel-Podcast. Und wir haben heute ein besonderes Thema für euch mitgebracht. Und zwar hört ihr und seht ihr ja schon überall so News über die Messe in Essen, die jetzt kurz davor steht. Was haben wir ungefähr? Anderthalb Monate noch. Und da fangen wir noch nicht direkt mit an, aber wir haben uns gedacht, wir schauen uns mal an, was wir denn letztes Jahr alles so gekauft haben. Wir schauen uns mal so ein bisschen die Titel an, die letztes Jahr gehypt wurden und gucken mal, haben die denn bis heute ein Jahr später überlebt? Haben wir die oft gespielt? Haben wir die wenig oft gespielt? Wie finden wir die generell? Sprich, was ist so übergeblieben vom Hype 2024 der Messe? Aber bevor wir damit einsteigen, Simon, erstmal ein bisschen Smalltalk. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, wisst ihr ja immer, Kapitelmarken klickt ihr einfach drauf und los geht's mit der Essen 24 Messe Thematik. Ansonsten erzählt uns Simon jetzt, was er so privat alles so nochmal erlebt hat in den letzten Tagen.
Ja, Stefan.
Popkulturell, mehr Details wollen wir nicht wissen.
Genau, popkulturell habe ich heute mal nichts zum Lesen, Schauen oder so mitgebracht, sondern ich war auf einem Konzert. Und zwar war ich bei Helge Schneider. Und das ist ja wirklich eine Legende. 69 habe ich nachgeschaut. Ist er jetzt Jahre alt? Stefan, sagt dir bestimmt auch was.
Ja, in meinem Jahrgang kennt man den natürlich. Und war ja auch eine Zeit lang dann mal in so Charts mit so ein paar verrückten Songs und auch mal sehr aktuell, ne, mit glaube ich, ein, zwei so wirklich verrückten Filmen. Ich glaube, ich war sogar damals im Kino in einem der sehr abgefahrenen Filme und auch zu einer Zeit, wo ich den auch sehr witzig fand. Ich wüsste nicht, ob ich mich heute noch gut unterhalten fühlte bei Helge Schneider. Wie ist es dir ergangen?
Wir haben den Altersdurchschnitt definitiv runtergezogen. Ich würde auch sagen, ich glaube auch du hättest den Altersdurchschnitt wahrscheinlich runtergezogen oder genau getroffen.
Oh, das ist hart.
Wenn ihr Helge Schneider nicht kennt, der macht quasi Jazzmusik mit Comedy vermischt, könnte man sagen. Also er macht eigentlich Quatschmusik, im besten Sinne Quatschmusik. Also das ist wirklich, die Texte sind von über ein Katzenklo oder weiß ich nicht, meistens auch
singt irgendwelche... Singt er das immer? Das ist ja das so dieses Bekannteste, glaube ich. Ne? So
er hat es gesungen, ja, auf jeden Fall. Wobei ich sagen würde, das ist für mich auch eins der schlechteren Titel von ihm. Also das ist zwar ein Ohrwurm, aber ich finde jetzt vom Text her nicht so klasse. Ne? Für mich ist auch immer noch sowas wie Es gibt Reis, finde ich auch immer noch genial. Oder Sommersonne, Kaktus, auch immer so ein schöner Ohrwurm für den Sommer. Also das ist einfach so Musik, da fühlt man sich einfach wohl, so Unterhaltung, immer mal wieder so einen kleinen Twist rein, dass man lachen muss. Das ist ja häufig bei Witzen, dass die Pointe schon sehr wichtig ist und das funktioniert ganz gut. Und was ich live total spannend fand, war, er hat sehr viele Lieder natürlich performt, aber er hat sie auch jazzmäßig weitergeführt, also man kann sich das ja so vorstellen. Für mich ist Jazz so ein bisschen auch einfach jammen. Ne? Einfach mal gucken, wo die Reise hingeht. Wir machen das Lied einfach mal, weiß ich nicht, 3-4 Minuten länger. Dann gibt's mal da noch ein Solo und dann mal hier. Und er hatte einen Gitarristen dabei, also einen Akustik-Gitarristen. Und der war krass. Also das war wirklich das Beste, was ich bisher akustik-gitarrenmäßig gehört habe. Und das waren halt auch dann alte Lieder oder auch neuere Lieder, die dann aber auch plötzlich in so einen in so ein komplettes Instrumental übergegangen sind. Die gingen dann nicht 3 Minuten, wie wenn wir sie jetzt auf Spotify hören, sondern die gehen teilweise 10 Minuten. Ne? Und nach 3 Minuten hörte der Text auf und dann haben die da angefangen, ein bisschen rumzujammen und hier war ein Solo, er hat sich dann ans Klavier gesetzt oder gleichzeitig tatsächlich Klavier gespielt, Trompete, fand ich total beeindruckend. Also musikalisch ist der, das ist eine absolute Koryphäe, also das finde ich sehr beeindruckend. Und das ganze Konzert hatte dann so eine sehr angenehme Atmosphäre, weil es zwischen Lachen war, aber auch von so eine Jazzbar-Feeling, dass du da einfach gesessen hast und gedacht hast, boah, ist irgendwie jetzt krass beeindruckend, was die machen, aber es entspannt mich auch. Und das fand ich eine richtig gute Mischung.
Ja, wenn du das jetzt so erzählst, erwische ich mich ganz kurz dabei bei dem Gedanken, ja, okay, willst du es auch mal anschauen? Und dann wird mir aber relativ schnell klar, nee, das wäre überhaupt nichts für mich. Also das ist, das fällt so in die Kategorie, ja, wenn du es so erzählst, okay, cool, ja, Respekt. Aber mich dann da 2,5 Stunden oder wie lange das geht, da hinzusetzen, nee, ich glaube, dafür bin ich zu weit weg von Jazz-Thema.
Ich bin auch weit weg vom Jazz.
Und ja, aber auch so überhaupt, dass ich dann sagen würde, dass mich jetzt mich dafür so begeistern würde, dass ich dann da bereit wäre, dafür Geld und den Abend zu opfern, investieren. Ja, ja.
Also kann ich verstehen.
Bin ich draußen.
Ich fand die Stimmung extrem lustig, weil tatsächlich, also die neben uns hatten einen Lachflash, der ging locker 5 Minuten lang. Und du musst dir vorstellen, er hat seine Pointe rausgehauen und die haben angefangen zu lachen und es ging das Solo, also es war nur noch instrumental, es gab nichts mehr zu lachen und die haben sich nicht mehr einbekommen und die verschiedenen Reihen haben sich da angesteckt. Das war so, da musstest du einfach mitlachen, das war so komplett skurril. Und ja, der ist ein Entertainer. Also für mich auf jeden Fall ein Win. Ich hatte es Simone zu Weihnachten geschenkt und die war auch sehr begeistert. Und die ist wirklich überhaupt kein Jazz-Fan. Aber es ist einfach eine schöne Unterhaltung gewesen, ja. Stefan, was hast du denn die Tage noch erlebt?
Ja, ich komme da natürlich jetzt nicht mit so kulturell anspruchsvollen Themen daher wie du. Ich sag mal aber ganz simpel, ich bin wieder in das beste Videospiel aller Zeiten eingestiegen.
Oh, jetzt bin ich gespannt. Was ist dein bestes Videospiel aller Zeiten?
Ja, ja, das hat mal 2-3 Mal gewechselt im Laufe der Jahre, ja. Offensichtlich. Aber für mich war generell Zelda Breath of the Wild eine der größten Errungenschaften der Videospielgeschichte und eines der schönsten, innovativsten Spiele seiner Zeit. Und ich habe das relativ viel gespielt, mein Sohn ebenfalls. Und dann kam ja Tears of the Kingdom raus. Also wir haben es auch wirklich dann bis über die vielen Jahre da immer wieder gespielt. Und Tears of the Kingdom haben wir dann auch wirklich kurz danach gespielt und dann aber nie mehr als 20-30 Stunden. Also es hat nicht so die das gleiche Feuer gestartet.
Bei mir übrigens auch nicht.
Ja, genau, aber tatsächlich fing mein Sohn jetzt wieder damit an, das zu spielen und habe ich mich von anstecken lassen und habe wieder jetzt nach 2-3 Jahren oder so, wo das, ist das 2-3 Jahre her? Ist das schon 2-3 Jahre alt? Ich weiß nicht, irgendwie gefühlte 2-3 Jahre habe ich mich da auf jeden Fall anstecken lassen und da sind ein paar Stunden jetzt mittlerweile wieder reingeflossen und finde es unglaublich krass einfach, ne? Also wie viel Detail und wie viel Innovation.
Also in welches hast du jetzt Zeit investiert?
In Tears of the Kingdom, in das Neue wieder. In das Alte sowieso. Ja, ja. Breath of the Wild habe ich gespielt, habe ich gesagt, mega geil. Und dann eben Tears of the Kingdom danach, direkt danach reingestiegen. Und dann brauchte ich wahrscheinlich erstmal eine Pause und habe jetzt wieder so ein bisschen Blut geleckt und bin nach wie vor einfach immer beeindruckt, was sie sich da, also wie viel Mechanik auch einfach in dem Spiel drin steckt. Also so Sachen wie, wenn es regnet, hören dich die Pferde schlechter, wenn du dich anschleichst, ne? Oder mit Rüstung schwimmst du langsamer und all so Sachen. Also das ist so viel, also wenn du dir bei dem Spiel so die Frage stellst, geht das? Das wäre ja krass, wenn es geht. Ja, krass, es geht. Das ist so
Auf jeden Fall. Und
Tears of the Kingdom hat das eigentlich nochmal auf die Spitze getrieben, auch mit dem ganzen Bauen und so weiter, welches du nicht unbedingt machen musst. Und da bin ich jetzt nach wie vor begeistert drin, noch auf meiner wirklich alten, mickrigen Switch. Ja, ich habe mir schon gedacht, das muss jetzt mal, vielleicht kommt zu Weihnachten ja mal für die Familie das Upgrade auf die Switch 2.
Ja, ich bin ja großer Fan von der Switch 2 tatsächlich, was den Handheld-Modus angeht. Also wenn man unterwegs mal spielen will, Switch 2 ist da definitiv ein großes Upgrade. Also ich muss sagen, alles, was du sagst, kann ich nachvollziehen. Und es ist aber auch gleichzeitig das, weswegen ich Tears of the Kingdom auch nicht mehr weitergespielt habe. Also ich habe auch so, ich würde mal tippen, 5 bis 10 Stunden investiert, aber mir war das zu viel Mechanik und zu viel Freiheit, dieses Zusammenbasteln von Sachen. Das hat mich abgeschreckt dann irgendwann. Ich habe dann gedacht, nee, jetzt jedes Mal irgendwie mir das zusammenzuknobeln oder im Internet zu gucken, macht mir irgendwie keinen Spaß. Und dann war es mir auch, glaube ich, in der Zeit zu viel. Also man muss sich vorstellen, das wäre ein Spiel gewesen, wenn ich jetzt 18, frisch aus der Schule, weiß ich nicht, habe 3-4 Monate frei oder Studiumszeit, da habe ich nämlich Breath of the Wild gespielt. Das wäre so eine Zeit gewesen, ich glaube, da hätte ich Tears of the Kingdom auch ziemlich gefeiert, aber mittlerweile habe ich nicht mehr diese Motivation und die Ruhe und auch nicht die Zeit, um da so krass einzusteigen, dass ich jetzt sage, ich investiere da mal eben mal 100 Stunden locker so und habe dann Bock, mich in die ganzen Mechaniken einzuarbeiten. Und ich habe gemerkt, dass mich die Open World nachher dann doch mehr gestresst hat, als es sollte. Bei Breath of the Wild war es so, ich wollte jeden Zentimeter ablaufen und hatte dabei eine Menge Spaß. Und bei Tears of the Kingdom hatte ich das irgendwie nicht mehr. Und ich hatte tatsächlich auch ein paar Jahre Pause dazwischen. Aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, hat es dann nicht so ganz gereicht bei mir. Aber ich kann absolut, also es ist ein fantastisches Spiel, absolut, ne? Aber es ist halt wirklich auch Investment wieder, ne? Das ist so ein, du musst dich wirklich auch reinfuchsen und auch dabei bleiben.
Ja, weiß ich gar nicht so genau, ob das wirklich so ein Investment ist. Ich finde, was so eher so ein Investment zum Beispiel ist, sind so Sachen wie die Paradox-Spiele oder auch ein Baldur's Gate 3, wo du ja schon dich so ein bisschen damit beschäftigen musst. Und bei Zelda habe ich zum Beispiel wie seltenst das Gefühl, ich bin nicht gestresst, ich muss das nicht zu Ende spielen. Also ist das Spiel, der Weg ist das Ziel, ja. Also dass ich sagen kann, ich laufe da rum, ich kann einfach mal schauen, was so passiert, ich gehe mal wieder in die Unterwelt, mal oben, mal dahin, mal überall hin. Und ich kann auch übrigens schon verstehen, also ich glaube auch, dass Breath of the Wild da generell, also das hat ja einmal den Vorteil, dass es so dieser First Mover ist, ne? Also es ist zum ersten Mal dieses Spielgefühl, zum ersten Mal wirklich eine richtige Open World eigentlich geliefert hat. Ne? Alles andere von Witcher 3 und so weiter, das sind ja alles so Fake Open Worlds oder Assassin's Creed Sachen, das sind ja immer so, ja, im Endeffekt läufst du einfach nur Punkte ab und hier hast du ja mit dem Zelda-Spielen wirklich zum ersten Mal, wo du sagst, ich gehe irgendwo hin und ich sehe irgendwas in der Ferne und das interessiert mich, da gehe ich dahin und finde es dann wirklich Sachen, die dann auch interessant sein können. Nicht immer, aber manchmal. Aber ja, also ich hatte auf jeden Fall viel Spaß mit Tears of the Kingdom oder habe das momentan immer noch und ja, mal gucken. Ich frage mich ja jetzt, ob sie das weiter, also was kommt da als nächstes? Wird es dann irgendwann nochmal einen dritten Titel geben und wenn noch ja, in welche Richtung gehen sie dann? Bin ich gespannt. Aber ja, ich finde es übrigens deshalb insbesondere interessant und ich versuche mal hier die Brücke zu unserem Lieblingshobby, zum besten Hobby der Welt zu schlagen. Ich spiele zufällig gerade auch Vantage, daher ist es ja auch eine Open World. Und da ist immer so interessant zu sehen, wie unterschiedlich man das lösen kann.
Ja, absolut. Ja, Stefan, dann würde ich sagen, gehen wir doch in die Preview-Liste von letztem Jahr und was da so in der Hotness-List weit oben ist. Wir gehen jetzt erstmal die Top 10, würde ich sagen, durch und gucken mal auch, wie haben die sich gehalten und haben wir die natürlich gespielt und gucken mal, was ist vom Hype eigentlich ja in unserer Wahrnehmung vielleicht auch noch übrig geblieben. Und der erste Titel ist, glaube ich, sehr einfach zu beantworten mit SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, bei Czech Games Edition erschienen und Heidelberg. Mittlerweile auf Rang 38, Boardgame Geek All Time und mit einer 8,4 eine extrem gute Bewertung. Wir haben das Spiel ja letztes Jahr auch ausführlich besprochen. Und wenn wir uns die, die Statistiken anschauen, dazu muss man sagen, das sind natürlich Statistiken von getrackten Partien, die entweder durch die BG-Stats-App synchronisiert werden oder händisch bei BGG eingetragen wurden. Aber man kann es immer gut im Verhältnis zu den anderen Spielen sehen. Sehen wir, dass für SETI insgesamt 42.000 gelockte Partien sind, in diesem Monat noch 2.700. So, und dieser Monat ist jetzt fast vorbei, also ist das eigentlich auch so ein recht fixer Wert für den Monat. Und ich würde sagen, das klingt nach, hat sich deutlich etabliert und bei mir ebenfalls. Also ich habe das Spiel noch nicht satt gespielt. Ich würde sagen, ich freue mich sehr auf die Erweiterung, die jetzt in diesem Jahr bei der Messe rauskommt, weil sie eben nicht unbedingt wegen diesen asymmetrischen Sachen, sondern weil sie einfach nochmal neue Alien-Völker reinbringt. Genau. Also ich würde sagen, Stefan, da brauchen wir nicht lange drüber reden. Das ist ein Spiel, das ist mittlerweile schon sehr hoch gehandelt, auch in der Szene.
Ja, absolut. Ne? Das ist verdienter Platz 1 sozusagen. Aber und das im Jahr davor erinnere ich mich noch, da war Platz 1, was war es? Hast du es noch parat? Nee. Da war es nämlich das Gegenteil sozusagen. Da habe ich gedacht, ja, das interessiert heute, glaube ich, niemanden mehr. Und SETI, hast du natürlich recht, du magst es, glaube ich, ja noch mal deutlich mehr als ich, aber nach wie vor ultra populär und verdient da. Und vielleicht nochmal, bevor wir da einsteigen, das ist ja generell immer so ein bisschen so eine Sorge bei dem bei diesen Hotness-Listen oder bei diesen Previews, ne, da, also die Gefahr ist ja groß, dass du dann dahin läufst, dir Spiele kaufst und ja, im Endeffekt hat es halt eigentlich dann doch niemanden interessiert. Und jetzt habe ich auch gerade mal gesucht, Evacuation ist ja auf Platz 1.
Genau.
Und das ist ja auch so ein Titel, wo wir heute wahrscheinlich sagen würden, ja,
muss eher man gefloppt. Jetzt nicht haben. Ne? Also fand genau. Ich tatsächlich auch nicht so gut wie SETI. Und wenn wir uns die Allzeit Partien anschauen, dann liegt das gerade mal bei einem Viertel von SETI und das ist ein Jahr länger draußen. Diesen Monat nur noch 163 gelockte Partien. Man könnte also behaupten, in dem Jahr davor war Evacuation sicherlich so ein Hype-Titel, der definitiv eher overhyped war, während SETI definitiv eine sehr, sehr große Beliebtheit sich erfreut.
Ja, und schon mal vielleicht ein Spoiler auf das, was da noch gleich kommt. Ich finde gerade 23 versus 24 ist ein ultra guter Vergleich, weil ich schon dahin gehen würde, dass letztes Jahr auf der Messe unglaublich viele gute Titel erschienen sind.
Ja.
Und das schon mal hier vorab. Und ja.
Ja, auch auf Platz 2 tatsächlich bei der Hotness-Liste ist die Erweiterung für die Weiße Burg. Und auch da kann man sagen, ich bin ja Riesenfan von dieser Erweiterung. Also für mich ist das die beste Erweiterung für ein Brettspiel seit langer, langer Zeit. Und es gibt ja auch häufig die Diskussion, brauchen wir denn von alles jetzt eine Erweiterung? Bei Die Weiße Burg macht es das Spiel wirklich für mich sogar 2 bis 3 Notenpunkte besser, tatsächlich. Ich finde, die Entscheidungen sind deutlich interessanter geworden. Ich möchte das Spiel... Oder wir beide fanden das Basisspiel ja eigentlich nur ganz gut, aber jetzt nicht so, dass man sagen würde, das sticht aus der Masse heraus. Mit der Erweiterung hat sich das für mich zu einem meiner liebsten Eurogames, Dice Placement Games tatsächlich gemausert. Und wenn wir uns die Statistiken anschauen, dann ist das ein bisschen schwierig, weil Erweiterungen ja, nicht immer getrackt werden.
Ja, genau,
aber wenn wir uns mal die Tragweite von der Weißen Burg anschauen, das ist 2023 rausgekommen, über 100.000 gelockte Partien und diesen Monat noch 3.269. Das heißt mehr als SETI. Und da ist sicherlich auch die Erweiterung mit für verantwortlich. Und genau, generell die Weiße Burg mittlerweile auch in der Top 100 bei BoardGameGeek. Würde ich sagen, ist auch ein Titel, von denen ja viele Leute sagen, das ist völlig zu Recht noch gehypt gewesen.
Ja, ja, ich habe es leider noch nicht mit der Erweiterung spielen können. Deine Begeisterung hattest du ja schon kundgetan. Wird auf jeden Fall irgendwann, wahrscheinlich, vielleicht nachgeholt.
Als nächstes haben wir Civolution. Und da gehen wir jetzt schon mal eine Sphäre drunter. Gut, das ist auch ein Heavy-Euro-Game. Das dauert seine 2 bis 3 Stunden. Tatsächlich kommt es sehr gut an. Ne? Also wir haben ein neues Spiel von Stefan Feld in so einem Zivilisations-Simulations-Spiel drin. Ich habe es noch nicht gespielt und ich glaube, du auch nicht, Stefan. Ne?
Nee, genau. Also das ist immer, da schreckt mich die Länge bisher so ab. Also
ja, und die Komplexität.
Ja, und die Komplexität, genau. Das ist momentan noch außen vor. Aber ich möchte es gerne spielen, weil ich schon ja, glaube ich, diese Mechaniken sehr schätze. Ich habe auch da schon mal das Regelvideo angefangen. Aber ja, gucken wir mal. Also das kommt bestimmt nochmal auf den Tisch.
Ja, genau. Steht aktuell bei 16.000 gelockten Partien, diesen Monat 981. Also ich würde sagen, das ist zwar eher so ein Nischending, aber ich würde sagen, das wird dem Hype schon ein bisschen gerecht. Das scheint immer noch weiterhin sehr gut anzukommen und seine Spielerschaft gefunden zu haben. Ist ja auch ein hochpreisiger Titel, ne? Darf man auch nicht vergessen. Da ist die Hürde fürs Kaufen sicherlich auch noch ein bisschen höher.
Ja, also da sind ja sämtliche Hürden hoch, ne? Spielzeit, ja. Komplexität, ja, genau. Und eben preislich nochmal ein Schüppchen drauf. Das muss man da wahrscheinlich auch immer einberechnen. Aber was man ja so hört, sind ja da doch recht viele Leute relativ begeistert von. Ne? Auch unser guter Freund, der Michael von Million Board Games.
Ja, und der André auch tatsächlich. Der André ist ja großer Stefan-Feld-Fan. Also von den Leuten, die es gespielt haben und die gesagt haben, ich habe da Bock drauf, von denen hören wir auch ziemlich viel Gutes tatsächlich. Ja. Aber ist kein Spiel, was ich jetzt Mittwochabend beim Brettspieltreff spielen will. Ne? Also das ist so ein Ding, da musst du dir, glaube ich, auch ein bisschen mehr Zeit für nehmen und dein Grips muss noch verfügbar sein.
Ja. Ja, absolut.
Auf Platz 4 haben wir Endeavor, die Tiefsee, unser Kennerspiel des Jahres 2025. Also nicht unseres im Sinne von Nudelduft und Spielespaß, sondern im Sinne des Spiel des Jahrespreises. Wir haben ja beide schon angemerkt, dass was wir an dem Spiel nicht so ganz gut finden. Ich kann aber absolut verstehen, dass man sagt, das ist ein cooles Spiel. Ich mag das. Erstaunlicherweise steht es bei 26.000 gelockten Partien. Das finde ich tatsächlich weniger, als ich vermutet hätte, weil es ja durchaus weniger sind als bei SETI, obwohl es ja eine größere Zielgruppe eigentlich anspricht. Und diesen Monat bei 1.800 Partien. Auch das würde ich sagen, ist natürlich deutlich gestiegen anhand des Preises, aber auch da sind wir bei fast, ja, bei 2/3 von SETI. Ja, nichtsdestotrotz, glaube ich, ein Spiel, wo man jetzt auch nicht davon sprechen würde, dass es overhyped ist, sondern das ist, glaube ich, so ein Titel, den kann man bedenkenlos Leuten empfehlen, die irgendwie mal ein bisschen tiefer einsteigen wollen. Und wir sagen ja, es ist zu eng gestrickt, ich glaube, für die Zielgruppe. Die sind wir in dem Fall wahrscheinlich nicht. Ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man so ein bisschen an die Hand genommen wird. Ja, Stefan, glaube ich, haben wir auch lang genug drüber gesprochen.
Ja, ne? Genau, haben wir viel gesagt. Das gehört dazu. Ich kann verstehen, wenn Leute über das Spiel begeistert sind. Es ist ja wirklich sehr schön gemacht einfach. Also das Ganze drumherum passt ja wirklich perfekt. Ich finde es okay. Ne? Das ist eine solide 7/10, würde ich sagen.
Genau, bei mir auch.
Ja. So kann man machen, aber ist jetzt nicht, also mein Kennerspiel des Jahres wäre es jetzt nicht.
Genau. Dann kommen wir aber zu dem ersten Overhype-Titel und das ist Inferno. Das war auf Platz 5 gelistet in der Hype-Liste. Das hatte mich damals schon gewundert, weil ich dachte, okay, warum? Also wegen des Themas weiß ich jetzt nicht. Finde ich interessant. Also es sollte ein Eurogame, glaube ich, sein, auch interaktiv ein bisschen. Und es steht aktuell bei unter 5.000 All-Time-Plays und diesen Monat nur noch 186 Partien. Also das ist ein krasser Kontrast zu den anderen Spielen, die wir hier in der Hotness-List jetzt schon verglichen haben. Und auch das, was ich vom Spieletreff gehört habe, war, dass es sehr sperrig sein soll. Die haben Ewigkeiten immer in den Regeln nachgeschaut, wo was stand. Und ich glaube, du hattest es gespielt, ne?
Nee, es liegt hier noch verpackt.
Aber du hast es gekauft, ich erinnere mich.
Ich habe es gekauft, genau.
Auf der Messe, ne?
Auf der Messe direkt. Ja. Und leider nicht mehr dazu gekommen. Und eben auch aus den Gründen, wo du gesagt hast, ich bin ja selber so der Gutwetterspieler. Ne? Also ich mag gerne, wenn ich so ein bisschen auch mangels der Zeit, so ein bisschen das Zeitmanagement, dass ich irgendwen habe, der mir sagt, ey, das musst du dir mal anschauen. Und
da
das
kam
war
bei dem mehr, ne?
Spiel, da kam nichts mehr, genau. Da kam, ich wusste, ihr hat es auf dem Spieletreff gespielt und dann ja, auch nichts mehr gehört. Und
die haben es zweimal gespielt tatsächlich und ich habe dann auch nach, weil die erste Partie so hakelig war, dass die, ich weiß nicht, 4 Stunden gespielt haben oder so. Dann saßen beim nächsten Mal die Regeln und dann habe ich gefragt, und hat es euch jetzt besser gefallen? Und alle so, nö. Und dann war es so, okay, interessant, ja, gut.
Ja. Ja. Wobei ich nochmal sagen möchte, dass ja generell, also das mit den Partien, die dort gespielt wurden, das ist ja auf jeden Fall erstmal interessant, aber ich kann mir ja schon vorstellen, dass es Titel gibt, die gut sind, aber trotzdem wenig gespielt werden.
Absolut. Und
da haben wir vielleicht.
Ja, aber die Sache ist die, wenn ein Hype, also wenn schon ein Hype generiert ist um ein Spiel und dann aber nicht mehr gespielt wird. Also wir reden hier wirklich von den Top 10 erwartetsten Spielen der Messe.
Genau, genau. Und es taucht nie wieder danach auf, eigentlich, ne, hat ja keiner mehr darüber gesprochen und dann ist das schon kein gutes Zeichen.
So sieht's aus. Dafür sieht's bei dem nächsten Platz wieder gut aus, nämlich Arx von Co-Worley. Da bin ich ja großer Fan von. Ich habe das jetzt mehrfach gespielt und finde, das hat einen sehr, sehr interessanten Ansatz mit der Kartenmechanik. Finde aber auch, dass es sehr spannend ist, wer gewinnt, weil es so einen ähnlichen Mechanismus hat, auch wie bei Ines, dass du eben gucken musst, dass wenn jemand wegzieht, dass du dann eben auch vielleicht mal ein paar Bündnisse schmiedest oder sonstiges und du kannst deine genialen Moves machen. Das ist so ein Moment, wo du sagst, ich habe jetzt einen Plan für die Runde und den versuche ich durchzuziehen. Und wenn der klappt, dann ist das ein Spielgefühl, wo ich sage, boah, unfassbar gut. Auch wenn es Air Control ist und ich ja Air Control gar nicht so gerne mag, das ist ein Spiel, das spiele ich jederzeit mit. Ich warte jetzt auf die deutsche Version. Ich glaube, die kommt nämlich jetzt oder ist jetzt schon verfügbar, damit eben die Spielhürde auch nicht so groß ist, dass man es auch Leuten zeigen kann, die nicht der englischen Sprache so mächtig sind. Wir sehen auch 34.000 gelockte Partien. Das ist mehr als bei Endeavor. Und diesen Monat noch über 2.000. Das ist ein extrem guter Wert. Steht aktuell bei Platz 112 bei BoardGameGeek. Würde sagen, das hat die Erwartungen voll erfüllt. Und ich muss sagen, ich kenne sehr viele Leute, die das Spiel sehr stark feiern. Die sagen, ich würde das noch viel, viel lieber noch ein bisschen mehr spielen. Aber ja, dadurch, dass es eigentlich relativ gut erklärbar ist, auch ein sehr zugängliches Co-Worthy-Spiel, was aber in der Spieltiefe natürlich wieder, wie immer, dann seine Tücken bietet. Ich finde es richtig gut, war auch einer der Spiele der Messe, die mir am besten gefallen haben.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es ebenfalls feiern werde. Ja. Regelt auch schon fast durch. Und ich habe jetzt die Gruppe dafür. Auf der Arbeit
haben wir
ein schönes Grüppchen, weil ich es sich auch gern mal etwas konfrontativer angeht gegenseitig. Da spielen wir gerade Cyclades, die Legendary Edition, die kam. Und Arx jetzt, deutsche Version, das wäre jetzt ein Titel, den ich jetzt auch nennen würde für die Spiel, als Titel, den man da vielleicht mitnehmen möchte.
Ja. Also ich meine, er ist auch vorher schon verfügbar, aber ich bin mir nicht sicher bei Spielworks. Ich freue mich drauf. Also das ist ein Spiel, das muss man einfach mal gespielt haben, um es zu erleben. Aber Vorsicht, ist es wirklich hardcore konfrontativ. Und das tut richtig weh in einigen Momenten. Ne? Also das ist schon ein Spiel, das kennt keine Gnade. Also für dich, ich würde tippen, dass du es richtig mögen wirst. Auf jeden Fall.
Ich freue mich drauf.
So,
genauso habe ich mich auch auf den nächsten Titel gefreut.
Du warst ja richtig gehypt. Platz 7 ist Daitoshi. Erzähl mal.
Ja, ne, was gehypt? Also es ist einfach Danny Garcia und den schätze ich eigentlich, also auch nach wie vor schätze ich den sehr gerne. mag immer die Auswahlmechanismen, die er da, glaube ich, ist er ja schon immer einigermaßen innovativ unterwegs. Mhm. Und Daitoshi hatten wir hier besprochen in der Gespielt-Folge und hätte ich jetzt gesagt, ist schon sein schlechtestes Werk. Ich fand das leider an vielen Stellen einfach zu schwach. Es ist aber kein schlechtes Spiel, ja. Also das ist, glaube ich, das ist nach wie vor etwas, was ich jederzeit mitspielen würde. Würde ich jetzt aber niemandem empfehlen. Also es wäre jetzt nicht, dass ich sagen würde, komm hier, ich suche ein gutes, bisschen komplexeres Eurogame. Aber
dann lieber Barcelona einfach, ne?
Ja, auf jeden Fall Barcelona. Und also ich fand es auch stellenweise einfach unnötig komplex.
Dramaturgie hattest du angesprochen, auf jeden Fall.
Richtig, richtig, ne? Die änderte sich nicht so. Und wenn wir jetzt ja auch so ein bisschen auf die Stats nochmal schauen werden, ist das ja auch nicht so
nicht gut, ne?
Gut aussehend. Ne? Wir sind insgesamt bei 3.400 Partien und 144 jetzt in diesem Monat. Ist es auf Deutsch eigentlich schon erschienen? Weißt du das?
Weiß ich tatsächlich nicht.
Ja,
bei Skellig kommt es. Ja. Ne? Oder ist es, ja.
Kommt es. Aber ja,
140 Partien diesen Monat ist einfach unfassbar wenig. Wobei Barcelona da auch verbotenerweise auf 300 Partien im Monat steht. Gut, jetzt ist aber auch schon zwei Jahre
Inferno
draußen.
Inferno hatte mehr mit 180, genau. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass Daitoshi das besser designte Spiel ist. Aber
ja.
Und ich glaube auch, dass Leute da Spaß dran empfinden können, wenn sie sich da noch ein bisschen mehr reinfuchsen wollen, weil in diese Scoring-Mechanik. Aber ja, nee, muss man. Also dafür gibt es so viele gute Spiele und trotzdem natürlich guter Autor. Und schauen wir mal, was ob sich das wiederholt dieses Jahr. Es sind ja auch wieder Danny Garcia-Spiele im Anflug.
Ja, ja.
Und
ich tippe mal nicht, dass alle gut sind. Irgendwie, du wirst, ich glaube, ich lasse dir da auch den Vortritt. Du sollst sie alle testen und mir sagen, was ich kaufen muss.
Ja, so der Plan. Aber da sprechen wir ja nochmal in der Gespielt-Folge drüber.
Ja, auf Platz 8 haben wir Galactic Cruise. Und da muss ich sagen, das ist ein Hype-Titel, der den Hype sehr, sehr lange hält. Ich freue mich da sehr auf die deutsche Version, die ja dieses Jahr erscheinen wird. Das wäre dann auch wieder so ein Tipp für die Messe vielleicht.
Ich habe sie vorbestellt.
Du hast sie vorbestellt. Ja, beim PD-Verlag kommt es raus. Und ich weiß von den Leuten, die es gespielt haben, dass die sagen, das ist richtig gut. Ja, also es wird ein bisschen mit La Cerda verglichen, alleine weil es auch so ein bisschen so aussieht. Aino Tool hat mal wieder das Artwork gemacht. Ich finde das Artwork auch super cool. Also auch mit diesen Aliens da auf dem Board und so. Das sieht sehr, sehr cool aus. Ja, und insgesamt kommen wir trotz noch nicht Veröffentlichung in Deutschland auf 10.000 All-Time-Plays, diesen Monat 982. Ich meine auch, es war auch nicht immer verfügbar. Also dafür ist das ein guter Wert und ich tippe mal, dass wir das dieses Jahr, zumindest wenn wir uns den deutschsprachigen Bereich ansehen, dann werden wir da viele Leute haben, die sagen, da bin ich heiß drauf, dass wir die spielen, dass wir dich einpacken.
Ja, absolut. Also ich finde das nämlich auch sehr gut, weil ich meine auch, dass es sehr schwierig zu bekommen war, auch immer nur oft viele Demo-Versionen vorhanden waren auf den Messen. Also da bin ich sehr gehypt drauf, wenn man das so sagen möchte. Es wird, glaube ich, gemunkelt, dass das auch kurz vor der Spiel noch ausgeliefert werden soll. Und dann schauen wir mal, dass wir das gespielt bekommen.
Ja, genau. Als nächstes haben wir dann noch als 9. Titel Unconscious Mind oder das Unbewusste bei Frosted erschienen. Und das ist, glaube ich, ein Titel, das optisch ja schon sofort angesprochen hat, weil es eben mit Andrew Bosley und Vincent Dutré zwei Illustratoren hat, die auch noch unterschiedliche Arten im Spiel designt haben. Die eine die Traumwelt, die andere die reale Welt. Und das sieht natürlich fantastisch aus. Ich habe es bisher immer noch nicht gespielt, finde es immer noch weiterhin interessant. Aber kann dazu auch wenig sagen. Steht bei den Stats bei über 15.000. Das ist, glaube ich, für ein Release vom letzten Jahr sehr gut. Diesen Monat noch knapp 500 Partien. Bin ich mal gespannt, wenn wir da nächstes Jahr drauf gucken würden, ob der Titel noch weiterhin viel gespielt wird oder eher nicht. Steht wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen auf der Kippe, aber ich glaube, es ist ein durchaus interessanter Titel, weiß aber zu wenig darüber, dass ich jetzt da was zu sagen könnte.
Ja, die Geschichte geht weiter. Auch der steht hier eingepackt noch im Schrank, war da im Kickstarter dabei. Es ist ja so ein Mechanik-Mix, also ähnlich wie dieses, wie hieß es noch, Endless Winter?
Endless Winter, oh, das war kein gutes Spiel, fand ich.
Ja, wenn du glaube ich, sagst, dass du Endless Winter nicht magst und ne, das ist jetzt Spekulation, glaube ich, dass du das auch nicht mögen wirst.
Ja, okay.
Weil ich schon gehört habe, dass da so gewisse Ähnlichkeiten vorhanden sind. Ne, ist das klar? Und so ein bisschen die Weiterentwicklung davon sein soll.
Ja. Ja, und als letzten Titel haben wir deiner.
Ja, hallo.
Salt
die eigentlich verdiente Nummer 1.
Ja. Ich weiß nicht.
Hast du
es noch nicht gespielt? Nein, aber SETI ist schon völlig verdient auf der 1, finde ich. Das war schon richtig.
Für die Masse auf jeden Fall. Aber ich finde Saltfjord hervorragend. Das ist ja die Weiterentwicklung von dieses Santa Maria, was ja dieses Kolonialthema hatte. Und fand ich auch, habe ich mal ein Auge zugedrückt, mechanisch trotzdem sehr, sehr schön. Und Saltfjord macht dann nochmal das in deutlich besser. Und finde es einfach jede Partie wieder so ein schönes Rätsel, was man da lösen muss mit den Würfeln. Clever gemacht.
Ich muss auch mal spielen.
So ein Geheimtipp, finde ich. Auch ist jetzt natürlich nicht diese ganz kniffligen Puzzle, die du bei SETI hast, wo du ja wirklich dann nochmal gut überlegen musst. Aber einfach mal wieder. Schönes neues Spiel, spielt sich auch schnell runter, ist jetzt so ein bisschen gerade mehr einfach so in dem, was ich gerade suche. Das kann man mal reinschauen.
Ist auch interessant, wenn man sich die Stats anschaut. 4000 Partien insgesamt, erscheint ja nicht so viel, aber wenn wir uns anschauen, diesen Monat 500 gelockte Partien, dann denkt man sich, okay, erlebt das Spiel vielleicht jetzt gerade seinen zweiten Hype, könnte man sagen, weil das kann ja nicht jeden Monat 500 Partien gewesen sein in den letzten wenn ich 10 Monaten. Das ist interessant. Also, weiß ich, muss man auch beobachten. Mich schreckt ja das Thema so ein bisschen ab mit dem Fischen. Das spricht mich ja so gar nicht an. Schreckt mich eher ab.
Da ist ein weiterer Grund, warum man dann auch sagen kann, SETI schon verdient weiter oben steht, weil das Gesamtkonstrukt einfach richtig thematisch ist bei SETI. Und hier könnte es auch jedes andere random Setting sein, welches man dann draufsetzen könnte. Ja, also das ist.
Aber man hört sehr viel Gutes vom Spiel. Also nicht nur von dir, also ich von verschiedenen Seiten immer mal wieder so als Geheimtipp, in Anführungsstrichen, weil geheim ist es ja nicht, wenn es auf Platz 10 der Hotness-List ist, aber es ist so dann doch irgendwie unter dem Radar gelaufen, habe ich den Eindruck, komischerweise.
Ja, und aber es ist eben auch schon, und deshalb liegt es vielleicht bei mir weiter oben als ein SETI, eben ein mechanisches Meisterwerk sozusagen. Da fehlt jetzt dieses thematische Häubchen obendrauf ja schon und lebt eben von diesem Würfeleinsatzmechanismus. Ist ja auch von den Designern von Revive, welches ich glaube ich auch nochmal deutlich mehr schätze als du.
Ja, das mochte ich auch nicht so.
Ja, dann weiß ich. Ja. Aber kannst du ja mal spielen, dann können wir nochmal drüber streiten.
Auf jeden Fall.
Vielleicht ein schönes Thema, wo wir drüber quatschen können. Ich finde, wir brauchen jetzt nicht über Saltfjord weitereden, aber
wir haben ja schon ausführlich
darüber gesprochen. Ja, ja. Auch. Also da finde ich wirklich auch viele schöne andere Mechanismen, außer diesem Würfelmechanismus dabei mit den Ressourcen, das ist ganz gut gemacht. Ich finde auch ein gewisser Wiederspielwert. Bla, bla, bla. Schönes Spiel, schaut euch das mal an.
Ich nehme mal jetzt noch ein paar Titel raus, wo ich überrascht bin. Nämlich einerseits sind das Galileo und Tea Garden. Jetzt ist ja Tea Garden erst, ich glaube, das liegt ein bisschen an der Lokalisierungspolitik. Es ist ja erst vor kurzem auf Deutsch erschienen und war auch lange, glaube ich, auf Englisch, also beim Originalverlag bei Albi nicht verfügbar. Deshalb steht das aktuell nur bei 3000 Partien. Das finde ich sehr wenig. Das würde ich gern nochmal in einem halben Jahr betrachten, ob das jetzt durch eine höhere Verfügbarkeit vielleicht ansteigt. Und Galileo steht tatsächlich bei 6000 Partien, 600 diesen Monat. Da bin ich ja kein großer Fan von. Ich finde das ja mit Abstand das schlechteste von den drei Spielen. Aber trotzdem interessant, dass es so aussieht, wie es aussieht. Genau, Andromeda's Edge ist noch rausgekommen, vielleicht gleich mehr zu sagen, aber das steht auch bei über 10.000, also bei 12.800 Partien. Und ich glaube, ein Titel, den wir bisher völlig außer Acht gelassen haben und ich glaube völlig zu Unrecht, ist Let's Go to Japan. Den muss ich mir definitiv irgendwie anschauen dieses Jahr. Mhm. Da bin ich absolut dafür, weil das steht mittlerweile ja auch relativ weit oben, hat eine gute Bewertung, so ein Drafting-Ding und bei ALG und Schwerkraft erschienen, hat fast 40.000 Partien seit letztem Jahr gesammelt. Also noch mehr als SETI. Gut, jetzt ist das natürlich auch ein Spiel, was deutlich kürzer geht. Ne, spielst du in unter einer Stunde. Aber finde ich trotzdem beeindruckend. Ne? Also sicherlich ein Titel, der vielleicht jetzt in dem Jahr noch ein bisschen mehr Hype generiert hat, als man vermutet hätte.
Ja, es ist ein guter Tipp. Also das ist ja auch mal interessant zu sehen, dass das so viel gespielt wird. Haben wir da was übersehen? Ich habe das Tutorial bei Board Game Arena mal gespielt. Und nach dem Tutorial habe ich gesagt, ja, okay.
Ich glaube, das hat viel mit Haptik, Thematik und auch so Feeling am Tisch zu tun.
Ich denke immer, dass wenn das Spiel eine gute Mechanik hat, und das muss es immer haben, sonst sind Spiele einfach nicht gut, dann funktioniert das auch da. Aber ich werte, das ist ein guter Tipp von dir, und kommt mal mit auf die To-Play-Liste.
Ja. Und wir haben noch Rebirth.
Ich habe auch noch ein Spielchen gerade. Also erstmal Andromeda das Edge natürlich, da haben wir... Es ist, glaube ich, in unserer beider Top 100 schon aufgetaucht. Vielleicht, eventuell. Ich meine ja. Vielleicht nicht.
Doch, meine schon, ja. Also vielleicht habe ich es auch erst danach
gespielt.
Kommt
es vielleicht auch doch. Ja. Aber auf jeden Fall, glaube ich, ein Titel, den wir beide sehr, sehr gut finden. Also das ist wirklich auch so etwas sehr Spezielles, wo ich sagen würde, das liefert etwas, was ich in der Form dann auch seltener gesehen, also gar nicht gesehen habe.
Ja, voll.
Ansonsten wollte ich nochmal kurz hervorheben, Danny Garcia natürlich, wenn wir ihn schon einmal kurz bashen mussten mit Daitoshi, wobei das ist trotzdem auch ein okayes Spiel, auch erschienen zur Messe war Blumenstraße, das war auch schon vorher erhältlich, und würde ich sagen, eines der meist unterschätzten Spiele, so ein schönes Feel-Good-Game, Feel-Good-Euro-Game im Ende Kenner-, Anfang Expertenbereich. Und das hat einfach diesen macht, glaube ich, einen großen Fehler, und zwar, dass es in der Anleitung gesagt wird am Ende, wenn es dir zu leicht ist, spiel eine Runde weniger, so ungefähr. Also dann löst das Spielende sich eine Runde vorher ein. Und das sollte aus meiner Meinung nach der Standard sein. Und das führt oft dazu, weil es geht darum, Blumen verschiedener Farben zu pflanzen in so einem Raster. Und wenn du zwei Sachen machst, nämlich diese letzte Runde spielen und diese Wassermechanik nicht verstehst, beziehungsweise in der ersten Runde, glaube ich, ist es fast normal, dass man die nicht wirklich nutzt, dann führt es dazu, dass du das relativ easy schaffst, dass du einfach alle Blumen pflanzt, die was geht. Und das führt dann zu einem komischen Spielgefühl. Und da kann ich immer nur wieder darauf hinweisen, dem Spiel vielleicht nochmal, also auf jeden Fall mit der einen Runde weniger zu spielen und die dem ein, zwei Partien mehr zu geben. Und dann, finde ich, entfaltet das ein bisschen mehr seine Möglichkeiten.
Absolut. Also ich glaube, bei Blumenstraße, das ist ein ganz einzigartiges Spiel, weil es dir suggeriert, dass es eigentlich recht simpel ist und dann sehr viel Spieltiefe hat. Und das ist ein sehr cooles Spiel. Ich mag Barcelona ein bisschen mehr, und auch von der Auswahlmechanismus, aber Blumenstraße ist auch so ein Ding, will ich immer mitspielen. Ich finde, das ist ein richtig cleverer Mechanismus. Gut, dass du es nochmal ansprichst. Das mit der Regel habe ich gar nicht mehr im Kopf gehabt, weil du es mir damals, glaube ich, gesagt hattest. Aber das ist auch so ein Spiel, wo ich sagen würde, das hat zwar seine Fans, aber ich glaube, viele unterschätzen das Spiel. Das ist so mein Eindruck. Gerade wenn du es nur ein-, zweimal gespielt hast, dann hast du es nicht zur Gänze unbedingt begriffen. Ich will jetzt niemandem unterstellen, dass er dafür zu schlecht ist. Ne? Also kann auch sein, dass es in einer Partie schon reicht und man das schon verstanden hat. Aber ich sag mal, da steckt schon viel hinter dem Spiel. Ob einem das dann gefällt oder nicht, ist dann nochmal eine andere Sache.
Absolut, absolut.
Ich hab hier noch ein paar Titel, die man erwähnen muss. Zum einen Rebirth.
Mega.
Du bist ein großer Fan. Ich habe es letztes Mal nochmal gespielt und finde es nach wie vor ein schönes Ding. Erinnert ja auch so ein bisschen von dem Mechanismus an Caesar, Sees Room in 20 Minutes. Du ziehst einfach nur was aus dem Beutel und platzierst es irgendwo, ist super schnell erklärt. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen sehr ins Ausgeschossen gehabt in der Partie. Das war ein bisschen traurig. Gerade zu viert finde ich es nämlich zu viel. Muss ich sagen, ist meine Kritik. Also zu dritt fand ich es richtig gut. Zu viert fand ich es ein bisschen too much Konfrontation. Aber trotzdem gut und kommt jetzt ja auf Deutsch bei Frosted Games.
Also genau, wir hatten es in der gespielt besprochen.
Ja.
Ich mag es sehr, sehr gerne. Vor allem, weil es mal weil es mir ein neues Handwerkszeug gibt, wo ich sagen kann, ich kann das auf den Tisch bringen. Ich weiß, es ist unter einer Stunde gespielt und es ist so eine schöne Kombination aus, ein Einsteiger kann das sofort mitspielen und ein erfahrener Brettspieler ist nicht gelangweilt bei dem
genau.
Spiel. Der sagt, und durch die zwei Seiten, finde ich, hat es da auch nochmal eine sehr schöne Variabilität drin. Finde ich sehr gut gelungenes Produkt. Mag ich sehr gern.
Sehr gut.
Was ich auch sehr gerne mag und aber auch sehr unterschätzt finde, ist tatsächlich die Herr der Ringe-Version von Duel. Das Seven Wonders Duel, ja, ist ja immer Seven Wonders Duel, sagen ja, also das taucht ja wahrscheinlich so in jeder die besten zwei Spielerlisten immer auf Platz 1 ganz oft auf. Da würde ich es jetzt selber nicht platzieren. Ich konnte mich da, fand das gut, habe das gewertschätzt, aber war jetzt nie so meins. Aber das Herr der Ringe-Version finde ich hier nochmal eine sehr coole Verbesserung, die ich lieber spiele als die Variante. Deine erste Reaktion war gerade so... Oh, nee.
Ja, ich habe da schon mit Simone lange drüber gesprochen. Ich finde, das ist eine Cash-Grab-Version. Ganz ehrlich, also niemand würde das wieder ohne das Thema spielen. Das ist so wie Star Wars, The Deckbuilding Game ist es nicht so krass, weil es macht schon mehr Spaß. Aber das ist, also für mich...
Also das hat ja komplett neue Mechaniken mit der...
Ja, eben, aber ich mag die Mechaniken nicht. Ich würde die allesamt der Seven Wonders... Ich mag's, also es gibt drei Punkte. Das eine ist, die Wunder fehlen mir tatsächlich. Ich mag das mit der Map nicht, weil ich finde, die Map ist sehr stark, da kannst du sehr stark gegenspielen. Dann das zweite ist, Karten. Was ist das mit den gelben Karten? Du kriegst zwei Münzen. Ey, bei Seven Wonders Duel konntest du damit mehr Karten abwerfen, hast immer mehr Münzen bekommen, hast so ein bisschen Engine dadurch gehabt. Die gelben Karten, absoluter Müll. Und was mir nicht gefallen hat, ist, es gibt nur die Möglichkeit, direkt zu gewinnen. Also es gibt keine Möglichkeit mehr, auf Ende zu spielen und darüber Punkte zu machen. Und ich fand, ich finde das bei Seven Wonders Duel nämlich den richtig guten Kniff, dass du quasi abschätzen musst, kann ich über einen Direktsieg gewinnen oder muss ich auf Punkte gehen? Und das die ganze Zeit im Blick zu haben. Und es ist für mich ein Step mehr in dem Spiel. Das ist sehr, also für mich fühlt sich das auch an, als wäre es das für die Masse noch mal ein bisschen reduzierter gewesen. Ich finde Seven Wonders Duel deutlich komplizierter, tatsächlich. Und
ja, das stimme ich dir zu. Ich glaube, man darf da durchaus mehr nachdenken bei Seven Wonders Duel.
Ja.
Aber ich finde allein schon durch die Map und eben auch, dass du die Punkte so ein bisschen vernachlässigen kannst, weil das ja bei Seven Wonders Duel oft auch so ist, okay, der eine geht auf die Punkte, der andere vielleicht nicht und dann versuchst du so ein bisschen die anderen zwei Sachen abzuwehren, musst darauf achten und hast dann am Ende
das
sowieso
Geile.
Gewonnen.
Das ist geil.
Ja, ist auch nicht schlecht, aber...
Nur noch, ja, ich glaube, es
kommt
ist
eine
okay.
Erweiterung für, ne? Also kommt eine...
ja klar, weil es ja auch Geld gibt.
Ja.
ganz ehrlich, IPs sind ja nicht schlimm in Brettspielen. Ja, also ich bin ja auch Opfer von IPs und ich kaufe ja auch Spiele, weil ich denke, boah, das Thema bzw. die IP catcht mich. Aber es gibt Spiele wie Star Wars The Deckbuilding Game, wo ich sage, das Spiel würde keiner anfassen. Und ich würde auch so weit gehen und sagen, dass die Herr-der-Ringe-Variante ohne das Herr-der-Ringe-Thema nicht annähernd so viele Verkäufe gezogen hätte.
Also
und auch bei der Hotlist
ist es ja
nicht so.
Gut thematisch umgesetzt. Und natürlich hast du natürlich recht, dass natürlich so ein, also Herr der Ringe, Star Wars, Marvel, das sind natürlich IPs, die also vermutlich auch erstmal kosten und dann natürlich auch was einspielen müssen. Jetzt die Kritik gegenüber der also Cash Grab sehe ich hier halt nicht. Also
nein,
da
war jetzt übertrieben dargestellt.
Viel, viel schlimmer, wenn du andere Partien Spiele hast, wo du sagst, ey, das ist ein super funktionierendes Zwei-Spieler-Spiel. Ah nein, jetzt muss nochmal die Zwei-Spieler-Variante rausgebracht werden. Und du hast ja selber gerade bei dem Spiel nochmal sagt, dass es dir ein bisschen seichter ist als Seven Wonders Duel, würde ich auch so unterschreiben. Und da das jetzt, wenn da nochmal eine Erweiterung rauskommt, die Komplexität erhöht, finde ich jetzt erstmal legitim.
Ja, es ist okay. Wie gesagt, also ich brauche es nicht. Ich würde es auch unter keinem Fall spielen, aber ist okay, würde ich sagen. Ja, ein Spiel, was tatsächlich auch in der Hotness-Liste recht weit oben war und völlig gefloppt ist, würde ich jetzt mal behaupten, ist Resafa. Wladimir Suchy, ein Autor, der sich vielleicht nicht immer so einen Gefallen darin tut, jedes Jahr ein Spiel herauszubringen, weil vielleicht da auch die Qualität ja ein bisschen geringer ausfällt. Ein Autor, der wunderbare Spiele gemacht hat, wie Pulsar 2849, Underwater Cities, Prager Kaput Regni, der aber jetzt im letzten Jahr eben Resafa mitgebracht hat. Du kannst ja mal schätzen, ohne nachzuschauen, Stefan, wie häufig das gespielt wurde.
Das Spiel ist auch so, hat mich so wenig interessiert, dass ich auch gar nicht es geklickt habe, nachzugucken. Ja. 60 Mal. Nein, also pro Monat.
Ach so, da bist du gar nicht so falsch. Also wir sind bei 74 Partien diesen Monat. All-Time-Plays 1500. Das ist extrem wenig. Und das wird ja auch bedeuten, dass die Kopien sich wahrscheinlich auch nicht so gut verkauft haben. Ich bin mal gespannt, ob er da irgendwie mal umschwenkt, weil ich hatte das Gefühl, dass das irgendwie jedes Jahr jetzt weiter runtergeht, auch mit dem, dass man sich darauf freut. Ich glaube, er hat ja auch schon ein neues Spiel für dieses Jahr angekündigt. Und ich finde es schade, weil der hat eigentlich gute Ideen, aber manchmal hat man, also gerade auch bei dem einen oder anderen Spiel, hat man so das Gefühl gehabt, in den letzten Jahren vielleicht noch ein bisschen mehr dran feilen und dann wäre es noch besser gewesen. Ne? Also bei Messina ging es bei mir los, dass ich gesagt habe, ui, jetzt muss ich aber auch nicht mehr blind kaufen. Ne?
Ja, das haben, glaube ich, viele gehabt. Ne? Messina war so einer der ersten Titel, der auch gehypt wurde auf der Messe. Mhm. War es 23 oder 22, glaube ich?
21
okay. Ja. Und dann eben viele enttäuscht einfach davon waren. Und seitdem ging es nur bergab für den guten Mann, der wahrscheinlich mit Prager Kaput Regni und Underwater Cities so seine größten Highlights hatte.
Also bei Prager Kaput Regni sind wir bei insgesamt 41.000 gelockten Partien seit 2020. Ja. Und diesen Monat noch 308. Also doppelt so viel wie bei Resafa für ein Spiel, was 5 Jahre alt ist. Das ist schon... Ja, zeigt aber auch die Qualitätsunterschiede, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe Resafa nicht gespielt, aber es sieht auch nicht so aus, als würde es mich ansprechen wollen. Während Castle Combo tatsächlich natürlich, das müssen wir zumindest kurz erwähnen, weil es letztes Jahr auf der Messe ja erschienen ist. Mhm. Klar, es ist ein Absacker, es dauert nicht lang, aber wir sind schon fast bei 100.000 gelockten Partien. 7.000 allein diesen Monat. Das ist natürlich für einen Absacker einen Wert, den man vielleicht häufiger erreicht als bei einem Eurogame, aber trotzdem zeigt es, wie groß dieses Spiel verbreitet ist, auch unter Leuten, die auch tracken. Na, also man muss bedenken, das ist ein Familienspiel, das heißt, wenn meine Eltern das zusammenspielen, dann wird das nicht bei BoardGameGeek eingetragen. Und von daher kann ich das absolut verstehen. Das ist auch so ein Titel, der lief aber eher, der war zwar gehypt, also ich glaube, das Spiel war auch sehr schnell weg, aber es war jetzt nicht in der Top 20, glaube ich, in der Hotness-Liste und ich hätte jetzt, mit dem Wissen von heute, hätte ich gesagt, wäre es eigentlich Top-10-Potenzial gewesen.
Ja, und einfach, ne, wie du schon sagtest, 7.000 Partien jetzt innerhalb des Monats. Ich finde es nach wie vor auch richtig, richtig gut. Ist nichts hinzuzufügen. Wäre für mich eine Nominierung gewesen, ein Spiel des Jahres.
Während ein weiterer Flop tatsächlich, habe ich gespielt und direkt weiter verkauft. Der Nachfolger von Beyond the Sun, was ja aktuell leider out of print ist.
Beyond the Horizon.
Boah, war das ein schlechtes Spiel. Ganz ehrlich, also in allen Belangen schlechter als Beyond the Sun. Du hast es ja auch aufgrund meiner Anraten dann, glaube ich, auch nicht gespielt, ne?
Korrekt.
Ja, also es macht wirklich alles Mögliche schlechter. Und
ja, auch nicht nur, weil du das gesagt hast, also ne, dir
traue ich ja gesagt.
Nicht immer. Manchmal denke ich auch,
wenn ich jemand
das schlecht fand, muss ich mir mal anschauen. Aber das war ja, da habe ich auch ähnlich wie gerade Inferno, habe ich auch so niemanden gefunden, der gesagt hat, ja, nö, Yoga fand ich gar nicht verkehrt. Das ist eigentlich eine gute Weiterentwicklung.
Ja, also steht auch aktuell noch nicht mal bei 3.000 insgesamt Partien diesen Monat, nur 114. Also das kommt auch nicht so gut an dafür, dass man sagen muss, dass Beyond the Sun natürlich nach wie vor ein unfassbar beliebtes Spiel ist. Steht auf Rang 106 aktuell mit weit über 400 Partien diesen Monat und fast 70.000 insgesamt seit 5 Jahren. Das heißt, es ist auch nochmal deutlich häufiger gespielt worden als Prager Kaput Regni, was ich als eines der besten Eurogames tatsächlich bezeichnen würde. Ne? Sehr interessant. Mhm. Sollen wir denn mal in unsere, hast du noch irgendwas, was du aus der Hotness-Liste erwähnen willst, oder sollen wir mal in unsere Picks rein?
Ja, also das überschneidet sich natürlich auch ein bisschen.
Ja,
wir
ja,
können
natürlich
mal in unsere Picks reinschauen. Lass Sehr uns das gut. mal tun.
Da muss ich hier erstmal öffnen, was ich hier Schönes gekauft habe. Das ist viel. Ich meine, ihr wart ja dabei letztes Jahr bei der Messe, und ein Spiel, was ich sehr gerne viel häufiger noch spielen würde und wo ich wahrscheinlich jetzt zur deutschen Version greifen werde. Jetzt wird der Stefan sagen, was ist das denn? Er hat es auch. Und Rock, das ist
Paper,
Iron.
Scissors auf Deutsch.
Nee, es ist Ironwood tatsächlich.
Habe ich nicht.
Du hast es nicht? Ich dachte, du hättest es gekauft.
Nee, hab ich nicht. Das steht tatsächlich, schon mal Spoiler für die nächste Folge, jetzt auf meiner Liste deutsche Version kaufen auf der Spiel, die jetzt kommt.
Ja.
Aber also, nein, hab ich nicht gekauft, weder gekauft noch gespielt.
Ja, ich glaube, ich habe nur 2-3 Partien, weil Simone es nicht so gut gefallen hat wie mir. Und es ist halt auch ein konfrontatives Spiel mit Area Control. Das ist ja immer nicht so, das ist dann immer so Hit or Miss auch bei Simone. Aber ich kann mir vorstellen, wenn ich das jetzt auf Deutsch kaufe, dass ich das vielleicht auch mal bei der Arbeit mitnehmen kann, weil ich finde den Kampfmechanismus sehr gut, weil er sehr deterministisch ist. Und das fand ich so einen Titel, den wollte ich jetzt hier mal erwähnen, gerade auch, weil er jetzt für die Messe sicherlich nochmal relevant wird. Und ja.
Ja, da denke ich auch. Also da bin ich sehr interessiert dran.
Ja, genau. Was hast du denn? Was hast Achso, du denn
okay,
eingepackt?
Ja, ich wüsste nicht, ob du jetzt mal ein paar nennen wolltest.
Ja, ich kann noch ein paar nennen. Also Erfinder des Südtigris zum Beispiel aus der Südtigris-Reihe ist bei mir eher durchgefallen. Fand ich nicht so spannend. Dafür, dass ich ja die Reisende des Südtigris sehr schätze. Das hatte mich dann doch auch eher enttäuscht.
Ja, ich schließe mal mit einer Enttäuschung kurz an. Oder, ja, Enttäuschung ist hart gesagt, aber Cities zum Beispiel, das hatte ich da mitgenommen. Das war so, fand ich okay, ne, aber auch war für mich jetzt nicht so der verdiente Longlist-Titel in der Liste. Und dann aus meiner Sicht ein hervorragendes Eurogame, welches man damals mitnehmen konnte vom Verlag, der in die Insolvenz gegangen ist, gleichzeitig Helgai Inc. von Gamebrewer, welches jetzt auch auf Deutsch schon verfügbar ist.
Genau, da habe ich ja mein Rezensionsexemplar gehabt.
Und das schätzen wir ja beide
sehr cooles
beide
Ding.
Sehr. Ich kann mal gucken, ich hätte jetzt vermutet, dass es nicht sehr viele Plays hat. Ja, sehr wenige, 145 diesen Monat. Und ja, wahrscheinlich auch wegen der nicht vorhandenen Verfügbarkeit. Und abgesehen davon ist das ja wirklich auch nur so ein leichter Indikator. Und das ist ein Top-Titel, sehr...
Der läuft unter dem Radar, kann man sagen.
Der läuft unter dem Radar, und den dürft ihr euch anschauen. Schon allein, wenn Simon und Stefan sagen, das ist gut, das ist schon immer nicht das schlechteste Zeichen. Tolles Eurogame-Ding.
Ja, wenn Stefan und Simon sagen, das gut ist, Thema Agent Avenue, ich glaube, brauchen wir auch nicht mehr zu sagen.
Ne?
Also,
nicht.
Das ist ein Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, warum das, also klar, warum das nicht auf der Hotness-Liste auftauchte, also für uns natürlich absolut unverständlich, weil wir haben es ja schon vor der Messe die ganze Zeit gehypt, weil ich es ja vorher auch schon mal getestet hatte. Wenn wir uns jetzt die Stats anschauen, fast 25.000 Partien diesen Monat, weit über 2.000, die haben da richtig ins Schwarze getroffen. Und das ist so ein Hidden Gem, den scheinbar nur wir auf der Messe erstmal im Blick hatten und gesagt haben, hey, schaut euch das mal an, weil das tauchte ja in der Hotness-Liste gar nicht auf. Während Compile tatsächlich ja sehr früh sehr gehypt war für die Messe und jetzt auf Deutsch erschienen ist, was sich bei mir aber übers Jahr über nicht gehalten hat, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich erinnere noch, wir haben ja dann noch an dem Samstag oder Freitag, weiß nicht, wo wir uns getroffen hatten, haben wir es ja noch gespielt. Da warst du ja sehr begeistert von. Ich, okay. Und sagst, ja, hat sich nicht gehalten.
Nee, es ist bei mir von, finde ich richtig cool, hingegangen zu, ja, okay. Ne, also so wie du dich auch gefühlt hast, ich fand es ein bisschen zu hakelig, zu lang. Und würde dann doch eher Airlet and Sea zum Beispiel spielen. Genau so sieht's aus.
Das, da warte ich ja drauf. Das habe ich noch gar nicht gespielt.
Bin gespannt, was du sagst.
Und genau, Compile ist für mich immer so ein bisschen, das gefällt so in diese Kategorie, dass man sich im Kopf sofort so ausmalt, wie theoretisch das richtig cool funktionieren könnte, aber das in der Praxis dann eigentlich nie so passiert. Und dann ist es doch eher so ein bisschen, ja, okay, ja, Glück gehabt.
Ich fand die Kombos auch nicht so cool. Ich fand die Kombos nicht so cool.
Ja, genau, man denkt sich immer, ah ja, okay, habe ich vielleicht schlecht gespielt. Und aber in Wirklichkeit ist es auch schwierig einfach dann. Also in der Realität passiert es einfach nicht das, was man sich in seinem Köpfchen ausmalt.
Ja. Genau, ich habe noch Nebula und Hexenwerk mitgenommen und aussortiert. Tatsächlich, Nebula war so eine Art Puzzlespiel bei Wonderbow Games, war auch relativ schnell weg. Hexenwerk, so ein Solospiel bei Schwerkraft, haben beide mich nicht nachhaltig überzeugt. Genauso wenig übrigens wie Media Aethas, was ja auch sehr beliebt war. Aber und Flatiron will ich ja auch nochmal erwähnen, auch das relativ fix wieder ausgezogen. Das hast du ja auch gekauft.
Ah,
ne?
Lass uns mal darüber kurz sprechen. Flatiron steht, ich habe hier so eine Liste, so Spielen, denen ich nochmal eine Chance geben möchte. Und da steht bei mir Flatiron drauf, weil ich habe das mit meiner Frau gespielt. Und also ne, noch zum Kontext, das ist ja auch von den Leuten von Weiße Burg und Rote Kathedrale. Und war deshalb ja auch, glaube ich, auf unserer beiden Listen drauf, wo wir ja zugeschlagen haben, uns da mitgenommen haben. Und das ist so ein Spiel, ich finde das mechanisch richtig clever. Also das ist bis heute etwas, wo meine, also das hatte damit zu tun, meine Frau mochte es nicht so gerne. Also wir haben das im Urlaub gespielt dann, 3-4 Partien oder so, und meine Frau konnte ich nicht so, und das ist immer ein bisschen schwierig, dann kann ich sehr schlecht dazu zwingen, nochmal weiterzuspielen. Und da, ich weiß nicht, ob das nicht doch mehr Charme hat, als man vermuten möchte.
Ja, okay. Na gut.
Aber der Mechanismus, muss ich schon zugeben, ist schon, also es
ich kann fehlt mich da
so die
kaum
Begeisterung.
Noch erinnern.
Aber
ja,
du hast ja diesen Ausfallmechanismus. Ja, es ist sehr trocken. Es ist sehr trocken, ne? Aber
ich fand es auch sehr unspannend. Aber ja, gib ihm mal eine Chance und red nochmal drüber. Das ist vielleicht eine gute Idee. Ich glaube, wir haben nämlich nicht drüber gesprochen, richtig?
Nee, wir haben beide ein bisschen, es ist so, glaube ich, also es hat auch, glaube ich, ne, vor der Messe haben ein paar Leute gesagt, ja, schaut euch das mal an. Aber danach auch hat man auch wenig drüber noch gehört, steht auch bei 7,6, hat aber immerhin 231 gelockte Partien im letzten Monat. Ich finde es nicht, ich schaue es mir nochmal an.
Schaue es dir nochmal an, ja.
Was ich mir nicht mehr anschauen muss, aber trotzdem nach wie vor hervorragend finde, sind auch so Titel, die schmeiße ich mal kurz rein, Neko Syndicate, haben wir beide drüber gesprochen. Wie steht das eigentlich bei dir? Also ich weiß, dass du das damals gut findest. Ich finde es ja hervorragend.
Ich fand's super, ja.
Also, hat das den Status so noch behalten weiterhin?
Ja, es ist nicht mehr so häufig auf den Tisch gekommen, einfach aufgrund von, weiß ich nicht, anderen Spielen. Und weil es halt auch schon Hirnschmalz erfordert und auch durchaus ein bisschen anstrengend ist, es zu spielen. Ja. Aber ich finde, das ist so ein Hidden Gem von der letzten Messe gewesen, auf jeden Fall. Ich habe es aber nicht auf der Messe gekauft, sondern danach jemanden abgekauft. Aber das dürfte dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder verfügbar sein. Und würde sagen, das ist so ein sehr, sehr cleveres, kurzes Kartenspiel mit simultaner Aktionsauswahl, aber auch mit sehr viel Spieltiefe. Also da kann man wirklich sehr tief ins Detail gehen.
Ja, finde ich auch. Und das ist, ist so ein Spiel, das lernt man über die Länge zu schätzen. Und ich habe es auch schon mal da das Erlebnis gehabt, ne, das mit Leuten gespielt und die dann sagen, boah, das war jetzt aber schon eine Menge. Ne? Also das ist so. Und dann habe ich mit der gleichen Gruppe habe ich dann Faraway gespielt, welches ich deutlich weniger schätze als Neko Syndicate. Und da war dann die Gruppe schon so wegen des Kniffes nach der ersten Partie erstmal total begeistert. Oh, ja, okay, cool. Ne? Und dann wäre nochmal des Experimentes würdig zu schauen, was mit der gleichen Gruppe über längerfristig passieren würde bei den Spielen. Ja. Gut, ich kann nochmal Titel reinwerfen, den ich ja ebenfalls mitgenommen habe. Das ist Suna Valo von Andreas Odendahl. Den schätze ich einfach. Das ist ein ganz solides Zweispieler-Eurogame, auch so ein bisschen in so einer Kategorie wie hat man noch nicht gesehen, ist jetzt nicht der überragende Megatitel, der jetzt in meiner Top 100 wäre. Aber spielen wir nach wie vor immer wieder gerne. Schöne Mechanismen drin mit diesem Auswahl Mechanismus. Ich glaube, dass da viele Leute auch so ein bisschen ähnlich wie Blumenstraße das die Erwartung so ist, ich kaufe die ganze Zeit beim anderen was. Aber darum geht es gar nicht. Es kommt dann auf sehr spezielle Karten an, wo man dann doch das auch erst bei der dritten, vierten Partie erkennt, so ein bisschen, was muss ich dann doch mal teurer verkaufen als oder mehr Ressourcen drauflegen. Das ist nicht, da ist, glaube ich, auch so ein bisschen in der Regelerklärung, denkt man, ah, ich kaufe die ganze Zeit beim Gegenüber ein. Und das ist so ein starkes Element des Spiels, ist es aber gar nicht.
Ja, mich hat's ja nicht so nachhaltig überzeugt. Ich glaube, du hattest es mir damals mal ausgeliehen. Aber ich fand's sehr hakelig auch. Und irgendwie so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Mich hat's nicht so überzeugt. Aber es macht ja auch nichts. Wir haben ja generell unterschiedlichen Geschmack. Aber bei einem Spiel, da gehen unsere Geschmäcker nicht unbedingt auseinander. Nämlich bei Nekojima. Und da gab es eine Erweiterung mit so einem Torbogen. Und die habe ich geholt.
Klingt.
Ja, war cool. Also dann hast du nochmal einen Torbogen, der irgendwie da drumherum steht. Das ist jetzt nichts, was man unbedingt braucht, aber es macht es nochmal ein bisschen interessanter, ein bisschen abwechslungsreicher. Und ein Spiel, was ja bei uns unfassbar oder bei mir und im Spieletreff sehr gut angekommen ist, ist Robotrick. Das Stichspiel des Jahres, würde ich sagen, japanisch und nur zu dritt spielbar, wo ich bei der Messe gedacht habe, nehme ich es mit oder nicht? Ja komm, ich nehme es mal mit. Und vielleicht kann ich das ja ein paar Mal spielen und dann gab es weit über 10 Partien dieses Jahr schon oder letztes Jahr schon. Und das ist ein wunderbares Stichspiel, also Robotrick, ne, mit einem Bot, der aber offen spielt und worum das ganze Spiel gestrickt ist, richtig gut. Ja, fand ich auch toll.
Okay.
Und ja, genau. Und dann habe ich noch ein paar Titel, ne? Tigan haben wir jetzt eben schon erwähnt. Dirt and Glory ist direkt wieder rausgeflogen und ich sag mal, die Mischwald-Erweiterung, das sind so ein No-Brainer gewesen. Ich glaube, Dune haben wir beide noch gekauft, Krieg um Arrakis. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es nicht sogar vor der Messe schon rausgekommen war. Ja. Und Zero to Hero, ein Stichspiel von Martin Wallace, war auch nicht gut. Kann ich nicht empfehlen. Auch wieder rausgeflogen.
Nein, der gute Martin Wallace.
Der gute Martin Wallace, ja. Aber ich habe noch ein paar Geheimtipps, aber mach du doch erstmal noch.
Ich werfe nochmal hinein, dass ich an dem Tag der Messe Shandiga mitgenommen habe, gleichzeitig mit Inferno. Und das habe ich bis vor wenigen Wochen nicht gespielt. Und das heben wir uns für die Gespielt-Folge auf.
Die noch nicht aufgenommen wurde.
Die natürlich noch nicht aufgenommen wurde. Hust.
Da war auch kein Fehler im Mikrofon. Ja. Nein, nein, sowas passiert uns nicht.
Ja, wir haben, jetzt können wir es ja auch sagen, ne, wir haben eine Gespielt-Folge schon aufgenommen letzte Woche und da gab es Audio-Probleme. Und das ist, glaube ich, so, das muss man irgendwann mal mitmachen. Ne?
Das also, hat das erstaunlich lang gedauert.
Ja, wir haben es auch wirklich erst am Ende dann festgestellt. Und ja, da kam auch Shandiga drin vor, kann ich schon mal sagen, das war jetzt nicht das schlechteste Spiel, also kommt gut an. Reden wir dann in der nächsten, in Anführungsstrichen, Gespielt-Folge drüber. Ja, das ist auf jeden Fall dort in die Einkaufstasche gewandert, genauso wie Through the Desert, wobei ich glaube, Through the Desert hatte ich mir, glaube ich, im Nachhinein
das war auf jeden Fall auf der Messe.
Brave New World besorgt, war aber in der Liste, die wir dort, also war in unserer Folge, glaube ich, drin, auch ganz hervorragender Klassiker, der bei Allplay neu auferlegt wurde. Und was du auch hättest auf der Messe mitnehmen können, und ich meine, wir haben auch darauf hingewiesen, ist spektakulär, welches jetzt vor kurzem, vor wen, einer Woche, zwei Wochen oder so, glaube ich, auch auf Deutsch erschienen ist und wäre sprachneutral überhaupt auch kein Problem gewesen und bei mir auch nahe ein sehr großer Titel, der sehr gut angekommen ist. Ich weiß nicht, ob du es schon gespielt hast?
Nee. Habe ich noch nicht
Kann
gespielt.
Ich empfehlen. Schönes, kurzes 20 Minuten, sehr brainy Puzzler-Ding.
Ja.
Spielst du mal.
Ich habe noch drei Titel, die ich jetzt noch erwähnen möchte, weil sie so geheimtippmäßig waren, weil die immer noch vollkommen unter dem Radar laufen, habe ich den Eindruck. Das eine ist Ultimatch. Das ist ein Spiel, was man auch sehr gut solo spielen kann, aber es geht auch zu zweit sehr gut, wo man quasi eine Pyramide an Karten abarbeiten will. Ja. Sehr simpel. Aber mit schönen Absprachen. Ne? Also man muss den anderen entweder eine Karte geben oder man spielt Karten kombiniert aus, um Karten zu entfernen. Rot und Gelb ergibt zum Beispiel dann Orange. So gibt es da noch so ein paar Mischsachen. Finde ich immer noch so eine ja, es geht schon in so eine Richtung Solitär ein bisschen, funktioniert aber zu zweit auch gut.
Wie erklärst du dir, dass das bei 6.1 bei BGG steht? Warum erkennst nur du die Genialität des Spiels?
Nee, es ist tatsächlich, muss ich gestehen, ist das nicht meine Idee gewesen, dieses Spiel zu kaufen, sondern das ist die Idee von einem englischsprachigen YouTube-Kanal. Ich weiß aber leider nicht mehr, welcher das war. Das ist ein sehr simples Spiel. Ne? Es steht bei einer 1,2. Simple Spiele sind generell fast immer unter einer 7. Außer es sind jetzt der Mega-Burner. True. Und das ist natürlich, also man muss wissen, das ist halt so ein bisschen solitär. Ich glaube, wenn du das zu viert spielen würdest, ich glaube, auf der Packung steht bis 5 sogar drauf, würde ich sagen, das macht dann auch keinen Spaß. Also das ist so ein Ding, das packt man mal aus, so ein bisschen solitärmäßig. Dann finde ich es cool. Finde, das läuft immer noch unterm Radar und das hat man, glaube ich, für einen Zehner irgendwie auf der Messe einpacken können. Und ich finde es immer noch gut. Also ich habe das, glaube ich, 20 Mal oder so gespielt, auch solo dann die Hälfte davon und würde das auch weiterhin immer noch auf den Tisch bringen. Dann haben wir Intent to Kill. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, weil tatsächlich die Verfügbarkeit nicht so gut war, weil das Ganze von Hobby World rausgebracht wurde, was ein russischer Verlag ist, die tatsächlich nur auf der Messe verkauft haben, aus gewissen Gründen. Was aber auch bei 25th Century Games, die auch Three Sisters und Ra und sowas rausgebracht haben, jetzt im Vertrieb ist, und bei Broadway Toys. Das heißt, auf der Messe wird es wahrscheinlich auch auf Englisch dann größer verfügbar sein. Das ist ein richtig gutes Deduktionsspiel, bei dem einer den Mörder spielt und die anderen oder der andere quasi die Ermittler. Und der Mörder muss eben gewisse Personen eliminieren, hat aber auch noch Komplizen und die Detektive müssen quasi Leute befragen. Aber es gibt eben ein paar Leute wie den Mörder selbst oder auch die Komplizen, die auch lügen dürfen, aber nicht müssen. Und so muss man dann, während man vieles herausfindet, nachher noch herausfinden, wer hat dich jetzt eigentlich angelogen, weil du musst den Täter natürlich nach einer gewissen Anzahl an Runden identifizieren. Und irgendwie ist das dieses Jahr gar nicht mehr auf den Tisch gekommen. Letztes Jahr haben wir das bestimmt 6, 7, 8 Mal gespielt. Und das würde ich auch gerne noch mal besprechen, wenn ich es jetzt noch mal ein paar Mal gespielt habe, weil das ist so ein, ich würde sagen, auch wieder so ein Geheimtipp, den viel zu wenig Leute, glaube ich, auf dem Schirm haben.
Und, okay.
Ja.
Nee, mach ruhig nochmal deine Geheimtipps.
Und als letztes ein Spiel, was sehr lange auf dem Pile of Shame war. Also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte alle Sachen gespielt von der letzten Spielemesse. Nein, so ist nicht. Nee. da liegen noch einige Sachen, ich sehe es hier. Egal, aber ein Spiel hatte ich jetzt im Urlaub mit und das ist ein richtig gutes Ding gewesen. Von einem, ich meine, es wäre ein taiwanesischer Verlag. Da wirst du jetzt sagen, genauso wie Simone auch, was hast du denn da mitgenommen? Was zum Geier? Kung Fu Fight ist ein richtig, richtig tolles Duellspiel. Der eine spielt Hund, der andere Katze. 3 Lines und derjenige, der gewinnt, kriegt noch die Karte, die in der Mitte liegt. Und das ist richtig tight, ein bisschen asymmetrisch. Es geht auch so ein bisschen darum herauszufinden, auf was spielt denn jetzt eigentlich der Gegner. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen. Das finde ich richtig gut. Vielleicht machen wir das in der Preview-Liste dann nochmal ausführlicher.
Kung Fu Fight?
Kung Fu Fight, also wie das Fell.
Kung Fu Fight, genau.
Steht auch aktuell bei einer 7,6 von
Fu Yen. Ich wollte nämlich gerade sagen, das steht bei einer 7,6.
Ne, von Fu Yen Zi und Yunus Zi. Ist wahrscheinlich ein Ehepaar. Und das kriegt man wahrscheinlich nur auf der Messe. Und das ist so ein Spiel gewesen, um es hier nochmal schön für mich auch abzurunden. Das ist ein Spiel, dafür geht man auf die Messe. Und dafür, also das möchte man genau finden, wenn man auf die Messe geht. So ein Hidden Gem.
Ja, und das ist nämlich, ich glaube, wir haben das auch in, und wir haben ja so eine Messe-Vorbereitungsfolge ja auch gemacht. Ich glaube, auch mit Michael nochmal. Und da haben wir ja auch generell gesagt, Vorsicht beim Kauf auf der Messe. Ne? Da sind viele Titel gehypt und eigentlich, wenn man jetzt keinen Druck hat, die unbedingt mitnehmen zu müssen und nicht so verrückt ist wie wir, dann muss man da einfach nichts kaufen. Aber ne, die ganzen großen, also großen, bekannten
Klein.
Oder kleinen ausländischen Verlage, insbesondere die asiatischen,
ja.
da Sachen sich anzuschauen. Also die kann man auch alle testspielen. Ne, da denke ich auch gerade nochmal an so ein Jailbreak 1AM. Das hatte mich jetzt nicht überzeugt, aber das konnte man da ausprobieren. Das dafür ist die Messe ja eigentlich hervorragend. Da kommen so viele internationale Spiele her und sich da mal solche Sachen mitzunehmen. Und Rock, Paper, Scissors könnte man da zum Beispiel auch kaufen.
Ja, auf jeden
Fall. Gibt es natürlich Leute, 50% hier im Podcast würden das euch empfehlen, dort mitzunehmen. Und ja,
Kung Fu. Ja, also ich glaube, da müssen wir, ich glaube, für das Messe-Vorschau-Video ist es auch viel interessanter. Was sind denn da für Sachen, die man wirklich nur auf der Messe kriegt?
Und, kommt natürlich auch von uns.
Ich habe auch gesehen, es sind jetzt auch, ich habe das Gefühl, es sind mehr Verlage wieder da. Gerade aus dem koreanischen Bereich, glaube ich, ist Plate auch dieses Jahr vertreten. Die habe ich nämlich letztes Jahr gar nicht wahrgenommen.
Bester Verlag.
Und ja, ist ein richtig guter Verlag, aber auch einen, ja, da gibt es viele. Wir werden euch da.
Genau. Wir schweifen ab. Kommen wir nochmal zurück zu letztem Jahr. Ich habe hier noch zufälligerweise gerade deine Liste, deine Tabletop-Together-Liste auch nochmal ausgegraben. Da stand ein Ascending Empires drauf.
Ja, das habe ich da auch vorbestellt tatsächlich. Und das ist ja erst Anfang diesen Jahres, glaube ich, ausgeliefert worden. Und da wurde sich ja auch gewünscht, dass wir darüber sprechen. Das Problem ist, dass ich bisher das nur zu zweit gespielt habe und ich das definitiv erstmal zu dritt oder viert auspacken muss, weil es dann anders wird. Aber ich bin von der Haptik, ne, also du weißt ja, Thomas war ja großer Fan und hat ja diese Uralt-Version mit diesen Brettern und ich sag mal, die Umsetzung ist, würde ich sagen, eine 10 von 10. Also die Neoprenmatten, die einzelnen Gebäude, das ist super hochwertig, aber eben auch hochpreisig. Man muss eben wissen, worauf man sich da einlässt. Aber das wird auf jeden Fall zu dem nächsten Brettspielwochenende mitgenommen. Da habe ich richtig Bock drauf.
Ich habe hier noch bei mir und bei dir stehen ein Cyberion. Das ist ein Solospiel. Mhm. Und ich glaube, jetzt bin ich nicht schnell genug bei BGG, das ist auch von den, wie heißt es? Auch dieses Solospiel mit diesen
Onirim,
richtig, glaube ich, ne? Und konntest du das spielen mittlerweile?
Nee, das war auch auf der Messe nicht auf Deutsch verfügbar. Also es war auf Englisch immer schon verfügbar und Hoch hatte das noch nicht mit und da war ich ein bisschen enttäuscht und dann habe ich es in dem Jahr auch nicht geschafft, es mir jetzt zu holen. Vielleicht ja demnächst.
Ich glaube, dass das dir gefallen könnte. So, wenn ich dran denke, wie viel Spaß du mit Four Northwood hättest. Nimm einfach meins. Es liegt hier.
Ja, gut. Wir müssen uns ja eh bald wieder austauschen hier.
Dann noch ganz ein Titel, den du mir empfohlen hattest. Firefighters on Duty. Das ist so das Project Elite, aber du in gut hast du es mir verkauft.
Ja, ich habe ja dein Project Elite jetzt ausgeliehen und das muss definitiv jetzt gespielt werden. Und das ist mal wieder so ein Ding gewesen. Kickstarter, hurra, ja. Letztes Jahr zur Messe für Pickup eingetragen. Und wann kommt's? Immer noch nicht da. Es soll dieses Jahr dann zur Messe Pickup in Essen da sein. Da sind wir jetzt mal gespannt. Ich bin noch vorsichtig optimistisch. Habe jetzt letztens nochmal eine Mail bekommen, ob es okay ist, dass ich das da abhole. Ich bin gespannt. Ich traue dem Braten noch nicht so ganz. Das ist ja so typisch Kickstarter, da verspätet sich's halt mal um 10 Jahre gefühlt, ne?
Ich glaube, ich habe schon mal drüber gesprochen. Eine der größten Sauereien ist, du machst einen Kickstarter mit, es ist nicht verfügbar, aber auf der Messe verkaufen sie das Scheißspiel. Das ist ganz selten bisher vorgekommen, passiert manchmal, absolute große Sauerei.
Da werde ich dieses Jahr auch noch mal mehr drüber schimpfen, wenn wir von der Messe berichten.
Ja,
wenn ich werde auch den Verlagen die Frage stellen und weil das hat mich letztes Jahr auch schon ein bisschen aufgeregt. Da gab es zwar wenig, aber es gab ein paar. Und ich glaube, einen Kickstarter habe ich immer noch nicht.
Ja. Nochmal kurz, zwei Spiele, die kleinen Alchemisten haben wir beide dort gespielt, gekauft. Du magst es sehr gerne, ich mag es ebenfalls sehr gerne. Bin tatsächlich noch nicht ganz durch. Es fehlen, glaube ich, noch ein, zwei Boxen. Mit der Familie immer wieder mal gespielt. Schöner Titel. Unglaublich schlechte Regelerklärung am Start. Es tut mir so leid.
Echt?
Und die Leute machen ja immer einen guten Job da. Und ich freue mich überhaupt.
Ich habe es über die App gelernt. Das war richtig gut.
Auf der Messe. Die App ist super. Genau. Also das ist, das ist nämlich das. Also das Spiel erklärt dir das Spiel selber so gut in der App. Ja. Hervorragend. Und genau, das war Kleinen Alchemisten. Dann habe ich noch eine Enttäuschung von der Messe mitgenommen. King of Tokyo Duel mit
allem Schnickschnack. Das wollte ich auch immer noch mal ausprobieren.
Finde ich bis heute. Das lebt wahrscheinlich wirklich da von seinem großen Bruder. Das Spiel hat für mich keine Existenzberechtigung. Fand ich immer sehr unspektakulär. Hat trotzdem, weil wir vorhin drüber gesprochen haben, 703 Plays im Monat jetzt gehabt.
Das ist viel, ja.
Keine Ahnung, ich teile die Begeisterung in dem Fall nicht.
Oh, guck mal, der große Bruder hat gelockte Partien insgesamt 400.000.
Ja, das ist ja auch so ein Oldtime-Klassiker.
Ne? Ja,
finde
schon
find ich auch gut. Also ich bin nicht
so ein Riesenfan von dem Großen.
Ja, für mich fällt das so in die gleiche Zielgruppe, die auch Schnitzeljagd toll findet. Ne?
Ja, das glaube ich.
Da bist du ja auch draus. Ja, ja. Dann ein für mich sehr schöner Strategie. Mir fehlt immer ein Name für diese Art von Spiel. Undaunted, 2200, Callisto. Mein einziger Undaunted-Titel, den ich dort mitgenommen habe auf der Messe. Ich glaube, das war so einer der letzten noch so mitgegriffen. Spielt auch kein Mensch. 100 Partien gelockt im letzten Monat.
Doch ich bald. Ich habe noch dein Exemplar hier.
Ach so, ja, hervorragend. Ja, ich bin gespannt. Bin ich gespannt, weil ich mag es auch sehr, sehr gerne.
Das ist aber kompliziert,
gerne.
Ne?
Nee, ist es nicht. Es ist also 2,7.
Das geht damit auf die Arbeit. Vielleicht ist das für die Arbeit auch was.
Du solltest es vielleicht vorher einmal so ein bisschen gespielt haben. Du willst schon ein bisschen die Mechaniken verstehen, wie das Ganze funktioniert mit dem Deckbau und mit wann benutze ich welche Würfel, so mit diesen Höhenunterschieden. Aber ich finde es... einmal so spielt. Toller Titel. Ist dort auch mit in die Einkaufstasche gewandert.
Ja, davon profitiere ich jetzt auch. Kann ich es austesten mal jetzt.
Ich glaube, wir hatten mal über For Glory gesprochen. Das steht ja noch aus als Gespielt-Folge. Rumblebot sehe ich hier auf deiner Liste.
Ah ja, For Glory. Rumblebots, das ist ein Titel, der ist irgendwie schlecht bewertet und ich habe den auch nur 2-3 Mal gespielt und müsste den jetzt einfach nochmal auspacken. Ist ja so ein Autobattler. Ich habe so die Sorge, wenn ich das jetzt vor der Messe nicht spiele, dann nie wieder, weil bei der Messe kommen nämlich ein paar coole Autobattle-Titel raus. Und muss man mal schauen, dass ich das vielleicht bis dahin nochmal auf den Tisch kriege. Ich fand es aber nicht komplett Katastrophe. Es war so, ja, okay.
Ja, okay, aber das ist ja dann schon...
Ja,
okay, reicht halt nicht mehr. Ne?
Dafür
kommen halt so viele Spiele raus, die gut sind.
So sieht's aus.
Da brauchen wir kein Ja, okay. Ja, hast du noch was?
Nee, ich habe sonst nichts. Also viele Titel, die ich auch noch nicht gespielt habe. Also das ist jetzt, irgendwie konfrontiere ich mich gerade damit und denke so, Mist, irgendwie... Hattest du einen
Bus mitgenommen von der Messe?
Nee, von der Messe nicht. Ich habe es aber danach ja gekauft. Und das ist ja auch nach wie vor ein Titel, den ich richtig, richtig gut finde.
Ja.
Genau. Ja, insgesamt, sonst sehe ich hier bestimmt an die 10 Titel, die ich noch nicht gespielt habe, gefühlt. Wahrscheinlich sind es nur so 7, 8, aber trotzdem zu viele eigentlich. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass ja auch Regalplatz jetzt langsam wieder kommen muss. Ich muss mal wieder aussortieren. Vor der Messe ist nach der Messe, ne? Oder ein neues Regal kaufen. Ich weiß nicht mehr, wohin.
Genau, so wie ich. Wir waren bei Ikea und haben einfach noch eine Regalreihe auf die an der Wand stehenden oben drauf gesetzt. Das ist einfach die Lösung. Nichts verkaufen, einfach mehr Regale kaufen.
Das Problem ist, die Packungen werden viel zu groß, ne? Also das ist wirklich krass, wie groß die Spiele mittlerweile sind an den Packungen. Deshalb finde ich, ja, und es wird noch was rausfliegen müssen. Sachen, die ich jetzt auch wieder ein halbes, dreiviertel Jahr nicht gespielt habe und wo ich jetzt nicht sage, okay, in den nächsten Monaten sehe ich da die Möglichkeit, die müssen dann auch einfach raus und im Zweifel kaufe ich die dann einfach nochmal. Wie jetzt Scout zum Beispiel, habe ich jetzt auch wieder gekauft, weil ich da irgendwie Bock drauf hatte.
Ja, guter Titel.
Ja, und es ist wirklich ein sehr guter Titel. Ja, und Scout nach wie vor eins der besten Leather Climbing Games, würde ich sagen. Und eine kleine Schachtel.
und ein Oink-Game und dadurch eine kleine Schachtel. Ich würde nochmal auch generell sagen, Spiel 24, eventuell einer der besten Titel überhaupt, die auf einer Spiel erschienen sind.
Ja, ja. Also da ist ja auch alles dabei.
Sonst Civolution wir beide noch gar nicht gespielt haben und ich mir jetzt schwer vorstellen kann, dass das nicht gut ankommt.
Ja, also ich muss sagen, ich bin total begeistert, wie viele unterschiedliche Spiele auch rausgekommen sind in großer Qualität. Klar, wir haben jetzt auch gesagt, es waren auch viele Flop-Titel natürlich dabei, logischerweise, aber ich bin mir sicher, bei den Titeln, die uns gefallen haben, die werden auch noch die nächsten Jahre bleiben. Und das ist ja eigentlich das, was man von der Messe mitnehmen möchte. Ich bin mal gespannt, wie es dieses Jahr wird. Also meine Liste bei Tabletop Together, wo ich ja schon alles sortiere, die ist schon recht lang. Und es kommen auch einige tolle, also nicht tolle Erweiterungen, aber Spiele für tolle Erweiterungen für tolle Spiele. Ich glaube, dass das dieses Jahr wieder in den Geldbeutel gut reinschlagen wird bei mir.
Bei dir sowieso, ja. Da gehe ich von aus.
Du aber ich lasse dich die Danny Garcia-Spiele vorher testen.
Unser
die kriegt
Trüffelschwein, was die Entdeckung der Hidden Gems angeht. Ja. Aber ja, noch Nachricht an euch da draußen, wir werden auf jeden Fall eine Folge machen, die sagt, für was man sich eventuell interessieren kann. Wir versuchen die rechtzeitig zu machen, aber auch auf der anderen Seite so spät wie möglich, denn das gibt uns immer noch mal die Möglichkeit, dass man den einen oder anderen Titel, der dort erscheinen wird, auch spielen kann, so dass es mehr ist als ich glaube, das könnte ein gutes Spiel sein, was man kaufen könnte. Also daher versuchen wir das so 2 Wochen vor der Messe dann so eine Liste rauszubringen, wo wir zuschlagen werden oder dann auch vielleicht so ein Galactic Cruise dann eben schon hier gespielt haben. Und daher geduldet euch noch ein wenig, aber das kommt auf jeden Fall.
Ja, absolut. Ich bin gespannt. Also, ja.
Hervorragend, Simon.
Gut.
Ich würde sagen, es war mir eine große Freude, heute einmal ohne Audio-Tonprobleme und an euch da draußen, wenn ihr uns einen kleinen Gefallen tun wollt, hört einfach unsere Folgen, da freuen wir uns natürlich am meisten drüber. Wenn euch dann noch zufällig langweilig sein sollte, freuen wir uns immer über eine Bewertung bei eurem Podcast-Provider eurer Wahl. Und dann aber natürlich das Allerwichtigste, wenn euch dann noch weiterhin langweilig ist und ihr denkt, ihr habt noch nicht genug über Brettspiele gehört, dann kann ich hier nur empfehlen, Simons Podcast mit seiner Frau Simone.
Vielen Dank.
Lieblingsgegner, auch Links werden auch hier in der Folge sein. Hört da auf jeden Fall mal rein, könnt ihr nochmal die beiden hören. Wirklich absolute Vielspieler und auch viele tolle Titel immer dabei. Und würde sagen, damit sehen wir uns nächste Woche wieder. Mit einer neuen Folge. Brettspiele und so.
Macht was Schönes. Ciao.
Bis dahin.